Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Herzlich willkommen zum Frischfleisch und Natursekt Podcast mit Andy Hauser.
Und Andi Stürmer, du geile Sau. Du schaust schon wieder aus wie frisch aus dem Ei gepellt oder ist die schlechte Auflösung von der Kamera auf dem Leppi? I don't know.
Ja, du hast ja eine neue Kamera erstens einmal vorweg, weil du so gut ausschaust, weil du bist viel klarer und gestochener. Vielleicht schaust du jetzt sogar ein bisschen besser aus wie in Natura, weil du schaust, aber ich weiß, dass dir nicht gut geht. Haben wir schon bei uns geredet. Der Andy Hauser sitzt mir gegenüber, der Andy the Man, wie du mich gerne nennen. Warum Andy the Man? Weil erstens, dass er schon lange ein Freund von mir ist und zweitens, weil er so ein wilder Umsetzer ist. Finde ich auch geil an Leute, die einfach, wenn sie was sagen, angreifen. Ja, und wenn sie was sagen, hey, mach mal, dann gibt's Lösungen und dann wird einfach gemacht.
Ja,
coole Sache.
Ja, danke für die Blumen. Das hat alles eine weiße und eine schwarze Seite. Fühle mich gerade ein bisschen irgendwie ausgelutscht und ausgespuckt, weil irgendwie geht es seit 18 Tagen, glaube ich, durch, ohne leider einen Tag Pause. Und das macht sie leider echt ein bisschen, hängt sie ein wenig an und leider bin ich verkühlt. Mein Herz vielleicht ein bisschen. Ich versuche es mit dem längsten, also für den einen ist es ein Globerbüro und für den anderen das längste Taschentuch der Welt. Also ich werde versuchen, das Ganze heute mit einem langen Taschentuch umzubringen. Aber wir werden's schaffen. Also auf jeden Fall,
ist bevor wir da jetzt einsteigen. Ist auch super Ausrede für ein Disco-Schnupfen. Nein, das haben wir letztes Mal schon gehabt.
Nasale Sprache.
Genau.
Wir haben uns heute ein total schwieriges Thema vorgenommen, weil, ich muss sagen, in der Recherche, habe ich echt nicht wahnsinnig viel gefunden, weil ich glaube, es will keiner drüber reden. Aber es ist ja, es wie der rosa Elefant, der mitten im Porzellanladen steht.
Es Sagst ist du. Ein heikles Thema, was wir heute haben. Der Titel lautet, da musst du mir jetzt ein bisschen weiterhelfen.
Der Preis ist heiß. Also stimmt. Auf gut Deutsch sagt, kann man überhaupt noch essen gehen? Kann man noch was trinken gehen? Will man sich das leisten?
Was ist gerechtfertigt?
Ja, und was hat sich da, man muss auch ehrlich sagen, was hat sich da in der letzten Zeit da und was hat die Pandemie beziehungsweise ein paar andere Faktoren da einfach verändert? Und ich springe gleich mal mitten rein, das, was wir vor 5 Jahren als normal empfunden haben, ist heute definitiv anders. Und ich meine, das sehen wir alle. Und ich meine, ich habe es statistisch nicht nachgelegt, aber ich glaube, das, was vor 5 Jahren 10 Euro kostet jetzt, 20.
Meinst du das Thema so, es hat gegeben vor Corona und nach Corona? Ist ja ein großes Thema für viele Veränderungen, hat für viel Wechsel gesorgt. Nicht nur im Kopf, sondern auch in der Gastronomie, die hat sich dreht. Und das hat in der Gastronomie auf jeden Fall nur um das Messer ein Stück umgedreht, meiner Meinung nach.
Ganz einfach. Wie gesagt, das daheim dringen, das viel besungene Vorglühen, das bei uns noch richtig geil war.
Also ja, weil wir sind dann fortgegangen. Wir haben Vorglühte haben und sind dann trotzdem wieder bis nächsten Tag fortgegangen oder bis in der Früh. Und heutzutage die Leute, die bleiben daheim und gehen dann nicht mehr fort, bleiben picken, was die gerade die Jungen. Aber das haben wir ja dann als Thema aufgeschrieben, das müssen wir dann auch noch behandeln. Allgemein beschäftigt uns das einfach, weil man lässt ja nicht nur in der Zeitung von gewissen Preisen, was manche Leute verlangen für Getränke oder auch für Essen. Da gibt es dann auch im Netz, sage ich mal gerade in Social Media, für Rechtfertigungen, wo jeder seine Kalkulation vorrechnet.
Du meinst die frisch presste Zitrone, die beim kleinen Soda 6,60 kostet?
So ungefähr, genau.
Ja, muss ich schon sagen, Deluxe Soda Zitrone, aber das ist wahrscheinlich, weil es Sozi heißt und weil halt einfach momentan
der Trend nicht die Abgaben sind oder was?
Sozialistische Sonderabgabe 4 Euro. Hat es nicht in die Ex-Bundesländer in Deutschland gegeben? Die Solidarabgabe.
Genau, einfach einmal ein bisschen was reinzahlen.
Aber das, einfach einmal irgendwas
reinzahlen. Meine Meinung ist, rutscht man nicht in die Politisierung.
Nein, ich wollte gerade sagen, aber kurz muss ich es leider ausschneiden, weil aus aktuellem Anlass, ich meine, wenn man das in 100 Jahren hat, juckt es keinen mehr, aber Europawahl, die Deutschen, ich meine, wir dürfen eh nicht blöd reden, aber die deutschen ehemaligen DDR-Länder, da gibt es nur mehr eine Nummer eins und das ist die Alternative, die offiziell, glaube ich, sogar per Definition in Deutschland als rechtsextrem eingestuft ist. Sehr spannend. Aber ja, es ist Demokratie. Und ich muss ehrlich sagen, für mich besorgniserregend. Aber es kommt ehrlicherweise zu einem Punkt, ist eh nicht mehr Gegend.
Aber ich sag mir dann nicht politisieren.
Ah ja, stimmt. Ja, aber ein bisschen muss ich.
Ja, jetzt war gerade Wahl, jetzt muss man ein bisschen.
Ich komme auf den Aus und ich denke mir oft, hey, lass einfach bleiben.
Was für mich frei bedeutet?
Ja. Sag dir jetzt eins. Frei bedeutet für mich, nachher, wenn du was sagst, dass du gehört wirst und dass du nicht verurteilt wirst. In Scheiß, egal in was für einer Hinsicht.
Ja, das ist liberal.
Naja. Aber ich will in keiner Seite, dass man nicht sagen darf, was verurteilt wird.
Das stimmt.
Demokratie sollte leben, weil zum Beispiel, ja, ich bin sicher kein Froster, was man da ruft.
Ja, Demokratie sollte leben. Aber was der ist, es gibt schon ein paar Eckpunkte, wo man sagt, ja, also aus meiner Sicht bis daher und nicht weiter. Und ich meine, sobald es um Rechtsextremismus geht und Nazis, hört sich für mich nicht gerade aus.
Ich habe mir eine Krone eingeschenkt, wenn ich das sagen darf. Ja, ich habe mir es nicht nehmen lassen.
Für die Integration des Negronis.
Genau, der roten Farbe.
Genau. Ich beiß mit den Partner.
Er schaut wirklich gut aus.
Und ich bin fast ein bisschen neidig und muss sagen, ist ein richtig erzsozialistisches Gedenk. Sehr schön.
Ja, ich habe mir zuerst auch ein Essen in Farbe Rot hergekriegt. Also ich habe zuerst ein bisschen hingearbeitet.
Hast du einen Olaf Scholz Gedächtnistag, oder?
Ja, Alter. Und den denke ich sicher. Weil das ist auch so eine Figur, ja, wie gesagt, nicht politisieren. Nein, wenn wir auf die rote Farbe zurückkommen, ich habe zuerst ein bisschen da gegessen, ich habe mir ein Bier da aufgemacht, weil ich war jetzt 2 Tage in Deutschland auf Verkostungen und habe Händler besucht und da bleibt dann natürlich immer was über und dann haben wir so Gruppen gegründet, bist du da, too good to go,
wo du gerade drin bist, oder?
Sicher bin ich drin.
Ja, hast du sehr gelesen. Und da ist es einfach, wenn ich von der Messe zurückkomme oder von Verkostungen, es bleibt was über, dann freut es mich immer, wenn wer das genießen kann und was auch halt, weil einfach nichts da nicht haben, nicht das, was überbleibt, das mag ich gar nicht.
Sehr und nachhaltig, Herr Stürmer. Nein,
sehr nachhaltig.
Das war ja voll schade, oder?
Brav, wenn
du was daheim lässt oder haust weg auf der Messe. Wie viel Außendienstmitarbeiter, die was irgendwo auf die Messen sind, entweder schenken sie es einfach alles her, weil sie es nicht ins Auto herangefreut, oder sie haben es da nicht. Finde ich auch voll schräg. Und ich nehme es mit heim, was der, und dann haben wir Gruppen, teilen wir uns das, auf die Farbe Rot zum zurückkommen. Ich
habe zuerst wieder mal
einen Tatar gegessen.
Und ein Bier da,
sicher. Ja. Und weiß nur, wenn nur 2 da waren, es ist immer wieder geil. Also, immer wieder geil.
Mir brauchst du das eh nicht erzählen.
Ja.
Also, praktisch die Fleischpeitsche unter den feinsten Gerichten. Also,
ja, der Ferrari unter den Tatars.
Ja,
der Ferrari. Unter den Convenience-Tatars. Gestern war ich in der Motorworld, da habe ich einen Post gemacht auf meiner Seite. War ziemlich geil.
Kennst du das?
Alter, das war ja extrem geil, was für die, das ist in München.
Da war ich schon.
Da stehen schon hunderttausende verschiedene Autos drin, also wirklich viel. Und bin ich reingegangen, denke ich mir, 5 Bugatti Veyron. Wer steht 5 Bugatti Veyron rein? Das musst du mal da zahlen, wenn ich dir heirate. Aber das ist ja das Konzept, glaube ich, die mieten ja die Plätze oder kriegen sogar Geld dafür, dass die Autos reinstellen. Die stehen dann eine Zeile, müssen sie daheim stehen und dann holen sie es wieder. Also das wechselt immer dort, die ganzen Autos wechseln immer.
Ich war mit meinem Sohn letztes Jahr zu einer Autoshow, die hat geheißen Miley, M-Y-L-E, und die ist in der Motorworld und da ist draußen alles voll am Parkplatz mit Standeln von, hey, da war Dodge da, da waren alle Elektroautohersteller waren da, da war sogar der neue, dieser arge Elektroschlitten, der ausschaut wie ein Passat und fährt wie Raketen. Ah, schon wieder vergessen. Leider
nicht. Ist cool, ich hab das gar nicht
gewusst. Ja, auf jeden Fall, das gibt's. Arge Sachen. Und ich habe sogar gesehen, dass viele von den Autos drin verkauft werden.
Okay.
Mag ich auch also, sagen, dass so eine Art Ausstellungsraum ist genau, für Autos, die was genau zum Hergeben sind.
Wir haben uns da den ganz neuen KTM X-Bow oder wie die ganzen Influencer sagen, Crossbow. Aber ich glaube, ja, es ist der X-Bow. Ich war unlängst bei KTM und die haben gesagt X-Bow. Also,
okay. Ja, ist ein also, wurscht.
Nein, aber die, und da haben sie einen ganz neuen Carbon X-Bow ausgestellt gehabt.
Das was der Neiche mit dem Stockzug geht, ja, das ist der GT, glaube ich. Alter, der ist abartig. Wenn du dir den Testbericht anschaust, das muss ja so richtige Rennschlitten für den Straßen sein. Kostet aber, glaube ich, 400 irgendwas.
Naja, ab 250.
Okay. Ach so, nur.
Ja, praktisch.
Also hast du immer Doppler?
Du, für das, dass ein Audi-Motor drinnen ist, ja. Aber Megakisten. Und da war Brabus-Aussteller und ein paar andere, die haben so abartige Kisten, der Porsche hat ein paar ganz abartige Reiben dort stehen gehabt. Also das war leider
jetzt so ein bisschen. Jetzt haben wir gerade beim Thema, jetzt haben wir gerade beim Thema Preise. Ja, genau. Wir reden über High-End-Autos. Mhm. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt über den Preis reden, der Preis ist heiß, ist ja so, dass während der wirklich schwierigen Zeit gewisse Lokale geschwächelt haben. Und
ja.
Ich weiß, dass die Spitzengastronomie, so heutzutage hat man fünf Farben, nehmen wir vier, ja, und die drei Sterne, zwei Sterne und die vier, fünf Farben Lokale, die haben, glaube ich, man, du musst eine gute Arbeit leisten, ja, da kannst du nicht sagen, wenn du gute Arbeit machst, weil du bist schon in einer Klasse, du wirst einfach, ja, da musst, da, wenn du da hingehst, dann erwartest du einfach wirklich ein richtig geiles Essen und die waren aber voll. Also denen geht es nach wie vor immer gut. Also gibt es eine gewisse Schiene.
Warum? Ja, aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht ist, wenn ich mir das leisten kann, gehe ich richtig geil essen. Und da spielt auch in einer gewissen Liga, wenn man jetzt in 2-3-Sterne-Bereich reingeht, da musst du schon ein bisschen was am Tisch legen. Das ist klar, das ist jedem bewusst, wenn du dort hingehst. Und ich glaube, das Essen dort generell passt, aber das Teuerere, also was für uns immer teuer wird, ist die Weinbegleitung. Und wenn du Wein trinkst, dann wird es wirklich teuer. Weißt du, wenn du jetzt sagst, du kannst das leisten, du bist affin für das Ganze, und dann zahlst, also dann kaufst du ein paar geile Flaschen Wein, dann wird es wirklich teuer und das darf dann keine Krise auch irgendwas ausmachen. Und ich glaube einfach, dass viele Leute den Bart haben und einfach immer essen gehen können und für denen sich da nicht viel verändert hat. Oder sogar die Leute nur, also gewisse Sparte nur wieder zuverdient hat und darum werden die Lokale auch super gehen.
Ja, aber glaubst du, dass die 10%, die die Kohle haben, das wirklich gut essen gehen und das öfter wie einmal im Monat? Dass man von den 10% genug Lokale durchfordern kann?
Naja, aber die gewissen Lokale. Also mir, es ist ja nicht jeder.
Also du sagst Top-Gastronomie, die heißt, ist eigentlich ziemlich wurscht, weil solange der Service und die Küche passt und solange die ein Angebot haben, das was besonders ist, das muss es sein, weil sonst hätte es nicht so eine Bewertung.
Glaube ich schon, ja.
Dann funktioniert es. Siege genauso.
Weil zum Beispiel so der Kasten, was der die ganze Autoindustrie wird kippen und wir gehen aber von den PS und wir fliegen nicht mehr so viel. Und was ist denn passiert die letzten Jahre? Also die Schere geht weit auseinander, die Spitze hat sicher mehr Kohle und die feiern es und die geben es aus. Geniere gibt es kein mehr, wie früher ab und zu vielleicht bei ein paar Leuten. Und
ja,
ich denke mal, die, was wirklich auf Lieder haben, die gehen essen, genießen es und da geht es nicht ums Herz sagen, aber sie tun es. Und ich glaube, dass das ein bisschen eine Mittelschicht, die was ausstirbt. Zum Beispiel, ich habe viele Leute gehabt in meinem Ort, die sind zugefahren mit einem riesen fetten Auto und dann siehst du es beim Sparbiller Hof oder was einkaufen, dann haben sie das Billigste vom Billigsten drin liegen. Und wenn du es auf dem Social Media siehst, wenn sie sich posten, wenn sie in Kitzbühel oder in, keine Ahnung, irgendwo sind, dann zeigen sie mit der Flasche Champagner und da trinken sie das Glasl Prosecco. Das ist nicht klar, was wollen. Du kannst, kennen Sie das vielleicht ein Herz sagen, aber zumindest ist es unsexy. Sagen wir, es ist immer plakativ gesagt, aber es gibt solche Vorfälle.
Ja. Ja, die Poser, ich meine, die hat es übrigens schon gegeben, oder? In Wahrheit. Und in Wahrheit, wenn das Ego nicht ausgeprägt genug ist, beziehungsweise man selbst zu wenig Selbstbewusstsein hat, dann kann man das natürlich mit dem kompensieren. Oder man kann einen Negroni trinken. Also man kann sich Selbstbewusstsein ja durch viele, viele Kanäle einflößen.
Ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht.
Wenn du es, gut ist nur der Neid, es ist nur der Neid. Es ist der pure Neid, der mir durch die Kamera durchschaut. Ich fange ein bisschen zum Sabbern an. Gott sei Dank habe ich so einen
Spritschutz.
Ein Natursektschutz da vor dem Mikro. Nein, aber jetzt nur mal kurz zurück. Die große Gretchenfrage ist, wie viel Prozent der Gastros sind Spitzengastronomie? 5-10%?
Also echt gut. Ich in gut Zahlen.
Kennt das
ich glaub, jetzt
nicht sagen. Aber rein aus dem Pareto gesehen wird es nicht mehr sein.
Waren es 80-20.
Ja, okay.
Aber sagen wir mal, die Spitzengastronomie ist sicher, wie gesagt, die Speerspitze von dem Ganzen, weil das ist nicht die Masse, das ist ganz klar. Und es gibt ein paar Ausflugslokale, die haben sich einfach auch erarbeitet und machen immer schon gute Hocken. Die bestehen durch die Konstanz.
Aber Andi, was dann denn die anderen 80%?
Nicht.
Jetzt habe ich die nämlich. Weil die große Gretchenfrage ist das. Gut essen, gute Qualität, gutes Personal. Entschuldigung. Ich glaube, das hat sich ausgestellt, ist krisensicher.
Ich glaube sogar, dass wenn du eine gute Arbeit ablieferst, bin ich mir sicher. Also ich glaube, dass die Leute, die eine gute Arbeit abgeliefert haben, jetzt nur mehr belohnt werden für das. Ja. Weil der Konsument oder der Gast kritischer geworden ist mit der Ausgabe. Und wenn er was ausgibt, dann geht er nicht in ein Lokal hin, wo es vielleicht, ja, da ist eh nicht so schlecht, aber das hat mir nicht so taugt, das hat mir nicht so taugt. Der geht lieber in ein Lokal hin, wo es bewusst ausgibt und weiß, was er kriegt.
Ja.
Also dass die Experimente vielleicht ein bisschen weniger werden. Und gerade am Anfang bist du kritisch. Und was wir auch sagen müssen, das wird auch ein Thema werden in unserer Gesprächsrunde jetzt, wie ist die österreichische Gastronomie aufgestellt?
Die klassische. Ja, das ist eine interessante Frage.
Da verwechselt sich ja, also es verschiebt sich ja alles ein bisschen in Richtung Ethnolokale. Also in Deutschland ist schon viel ärger wie bei uns. Was ist
mitbekommen? Okay, wie schaut es in Deutschland aus?
Du bist ja viel
in Deutschland unterwegs.
Dass die deutsche Gastronomie zurückgeht.
Okay.
Für Zusperren.
Die Leute, du meinst das Wirtshaus oder das Gasthaus?
Das Wirtshaus, genau. Das klassische österreichische oder das deutsche Wirtshaus. Bodenständige Wirtshaus. In anderen verschiedenen Ausprägungen. Okay. Bei uns ist ja nicht gleich bei dem Ganzen. Mhm. Und es gibt halt immer mehr Ethnolokale. Also es gibt Italiener, Türken, Asiaten gibt es in Deutschland auch viel. Mhm. Pakistani, Inder, was du da ist. Einfach keine deutsche Gastronomie. Das wird mehr. Warum?
Ich wollte gerade sagen, siehst du das kritisch oder sagst du, das ist halt der Lauf der Dinge?
Ja, für die österreichische Gastronomie oder für die deutsche Gastronomie, also für die bodenständige, sage ich jetzt einmal, Gastronomie, die was die Region spiegelt, sehe ich schon kritisch. Weißt du, du bist auch so ein Typ, wenn du denkst, du hinfährst, dann Vollgas. Willst du dort essen, was dort, was dort traditionell ist und nicht eine Pizza.
Ja. Ich meine, das ist sehr witzig, weil ich war letzte Woche auch wieder mal in Deutschland unterwegs. War zuerst in Würzburg,
einen
Freund besuchen mit der Firma. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Würzburg, vor allem da offen, auch für die innere Leisten oder beziehungsweise auch der am Stein da auf die Weingegend, muss ich sogar explizit den Knoll erwähnen, Weingut am Stein. Würzburg, mega geile Hitten, wirklich Empfehlung. Ich meine, ich war halt, glaube ich, das dritte Mal dort und die Weine werden irgendwie nur besser. Mhm. Und ich muss sagen, top Job. Gegend voll geil. Würzburg lässig, leider vom Krieg ziemlich zerlegt. Aber Altstadt cool und dann waren wir, weil es tatsächlich an traditionellen Lokalen ein bisschen mangelt schon, waren wir beim Spanier essen.
Ja.
So, das war schon mal, obwohl das super war. Ich muss ehrlich sagen, das war so im Modern Tapas, nennen wir es einmal.
Also ich wollte auch
zeigen, aber wirklich, war wirklich sagen, super.
Es super. Gibt super, super Lokale. Also ja, ich möchte keinen Gastronomen, ob das jetzt aber, ein Spanier, ein Inder oder ein Chines ist, kommt mit wurscht. Wenn er gute Arbeit leistet, leistet er gute Arbeit.
Aber ich gebe mir noch schnell Sekunden, dass ich zum Punkt komme. Und dann waren wir am Tag drauf in Bamberg. Übrigens entzückende Stadt, wirklich entzückend. Ist vom Krieg von Schomplim, 800 Jahre alte Stadt, wirklich, wirklich entzückend. Also hat mir voll taugt, geile Altstadt, schön Wetter war natürlich auch. Stefan Engel reisen, also meine geschätzten Mitarbeiterinnen, wenn die reisen, dann nehmen sie ein schönes Wetter mit. Und mich halt. Und der Punkt war, und dann haben sie uns an dem Tag aber die wirkliche Oldschool-Geschichte gezeigt. Wir waren, also erstens haben wir mal die Stadt kennengelernt und dann haben sie uns, sagt er das Schlenkerle was? Also Rauchbier. Nicht. Rauchbier aus Bamberg. Übrigens, Bamberg.
Also ich war noch nie in Bamberg, hab mir
da gegen muss, also wenn du mal in der Gegend bist, schau das an. Wirklich voll geil. Und jetzt kommt 80.000 Einwohner, glaube ich, haben sie mir gesagt, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und ich 300 Brauereien.
Alter, wie gibt's denn sowas? 300 Brauereien in einer 80.000 Einwohnerstadt?
Ich war da dort, da ist jetzt dritte Hauserbrauerei. Wirklich, ich schwöre das. Und jetzt kommt's, die haben so eine Biertradition oder eine Bierspezialität, die ich nicht kennt habe. Das heißt Rauchbier. Und die ödeste Marken sozusagen oder das Traditionsding ist der Schlenkerler. Es ist ein Braugasthof, der, weiß ich nicht, wie viel 100 Jahre alt ist. Und das ist ein Rauchbier. Aber Rauchbier heißt, nimm einen ganz stark geräucherten Speck, eine Handvoll und haus in ein Bier rein.
Ja, was, das kriegst du dort
schwarze?
Nein, aber nicht schön, dass ich jetzt so nachfrage, aber haust du denn bei gern Durchgärung rein, oder was?
Nein, der Punkt ist, die nehmen, so wie beim Whisky machen, dann die angekämmte Gersten, dann über Feuer räuchern, trocknen, und dieses Räuchern, wie beim schottischen Isla Whisky, wird sehr speckig und rauchig, und das ist, und aus dem machen sie dann ein schwarzes Bier, ein dunkles, und das dunkle Bier, also erstens hat es eine gescheite Schaumkrone, es ist ein richtiger,
ja, ist fast dann, ein Essen. Ist es dann halal?
Ja, aber du hast
so wie bei Witzer. Ich
gefragt habe, ja, genau.
So wie bei Witzer.
Witzer hat das. Ist halal. Transeko Witzer halal? Sag ich, nein, wir haben schon aufgepasst, dass man immer die Witzer ausdrückt.
Nicht, dass wir das Feld rein einmal
zaubern. Dass wir das Koscher angestochen haben. Nein, Faktum ist, Rauchbier, ich sage immer echt, wie wenn du ein Schwarzbier nimmst, wie wenn du ein Guinness nimmst und eine Handvoll Räucherspeck rein hast. Und ich muss sagen, ich habe es wahnsinnig geil gefunden. Ich glaube, es polarisiert. Ich glaube, es ist ein bisschen wie die AfD im Glasl, aber das habe ich mögen. Das andere nicht. Also Rauchbier, mega geil. Mega geil. Und dann gibt's das praktisch in jeder Brauerei. Und jetzt kommt's. Dann waren wir essen auf die Nacht. Voll nettes Lokal, gleich 100 Meter weiter, Altstadt. Schön Wetter, Studentenstadt. Überall in die Gasseln sind die Leute gestanden. Bier
in der Hand. Viel draußen, gell? In Deutschland kommt
man voll.
Stehen viel mehr draußen
wie bei uns. Voll. Die Stadt, boom, voll in der Nacht. Voll Lust. Also wirklich voll lebendig. Und dann sitzen wir in einem Traditionswirtshaus drinnen. Also mitten in der Altstadt. Weil da waren zwei Tische besetzt. Der Rest war leer.
Okay.
Und das Essen war voll gut, Alter. Die haben da mal einen Schweinsbraten und andere, die haben so Wurstspezialitäten dort in der Gegend und eben auch so ein bisschen wie unser Schweinsbraten, ein bisschen anders, aber mega. Es war wirklich voll gut. Aber keiner trinkt essen. Also diese Traditionsküche, die lockt momentan einfach keinen hinterm Ofen mehr vor. Also habe ich richtig gesehen, das hat mich richtig weh da.
Ja, schau dir mal bei uns zum Beispiel, ich habe bei der Fahrt einmal, wie ich von Linz gefahren bin, haben wir gedacht, heute beim Podcast, was der hat mir gesagt, wir machen was, so was für ein Thema, und dann haben wir gedacht, die Traditionsgastronomie und dazu ja zum Beispiel Traditionskaffeehäuser dazu.
Oh ja, nächstes spannendes
Thema. Und
dann
bist in Wien.
Ja.
Und dann haben wir super, also wir haben überall super geile Kaffeehäuser, wo wir Qualität anbieten, was Österreicher ausmacht. Zum Beispiel ein Melange oder ein Mokka, ja? Das bestellt man nicht ganz anders. Mhm. Und da haben wir wirklich eine Tradition. Und dann ist der Starbucks daneben und da sitzen die ganzen Leute drin.
Ja, sicher.
Die anderen was so gute Hacken machen, wo's meiner Meinung nach viel mehr Qualität
jetzt,
kriegst und nicht einen scheiß
Pappbecher. Jetzt kommt's. Weißt du, was das Zeug kostet? Beim Starbucks? Also als Beispiel.
Naja, aber im Verhältnis ist das super teuer.
Alter, voll teuer.
Das du kannst selber machen, schreibst du nur deinen Namen auf, obwohl ich mit Datenschutz weiß ich nicht, wie es funktioniert, musst du überlegen.
Vornamen. Aber, na Wahnsinn, hey, ich glaube, ich habe mir unlängst einmal einen 17-fachen Espresso bestellt oder keine Ahnung, irgendwas zum Aufwachen. Ich glaube, keine Ahnung, ein 2-, 3-, 4-fachen Espresso, glaube ich, einen 10er zahlt. Ich habe gedacht, Alter, wie geht denn das?
Ja, das ist absolut nicht günstig, das Ganze. Aber es ist einfach aber hip anscheinend, das Ganze. Weißt du,
ja, bumm voll. Und sitzen soll eben die Plastikbecher. Und am besten
noch mit.
Ah, sind schon Pappbecher, okay.
Du darfst nichts mitgehen. Das ist die super Strohhalme aus Papier, was da so super lang
halten. Das sind grauslich.
Furchtbar.
Ich will jetzt mal was da angespielen.
Aber da gibt es auch schon super Lösungen mittlerweile mit den Recap-Geschichten,
einen
schönen Becher hast und dann den zurückgeben kannst, den Einsatz.
Aber Kaffee ist, und das Perverse ist, und da siehst du es schon, dass die Zielgruppen, und am Ende des Tages ist ein großer Teil der Zielgruppen ist 20 bis 40, weil das sind die Leute, die halt experimentierfreudig sind, das sind die Leute, die einfach sagen, was einer kommt, muss er wieder raussehen bei der Tier.
Und genauso gehen zum Beispiel in Stadt sind ja viele Singles, genauso gehen das soziale Leben.
Teil davon. Und dann sagen, ist mir da wurscht, ob der Kaffee am Anfang oder einen 10er kostet, dafür bin ich dabei. Mittendrin. Dann denke ich mir, und wir sitzen da in der Gastwirtschaft, wirklich eine 500 Jahre Bude, weißt, und dann denkst du, Alter, wie geil. Und dann sind zwei Tische, weißt, und draußen geht's überall zu, überall ist viel los und da ist nichts. Und das haben wir, und das Essen war super, das war ein Traditionshit nur dazu. Also praktisch, wie man in Wels ins Gösser gehst. Und dann denkst du, Alter, da ist keiner drin. Ich weiß, und das war auch nur, glaube ich, Donnerstag oder so, oder, also, ein Tag, wo normal was los ist, weißt.
In Würzburg, muss ich dazu
das
erwähnen,
ist richtig bitter.
In Würzburg war dann ein Lokal, dieser Kassen, da war ich zweimal drin, jedes Mal, wenn ich auf der Messe war. Weinhaus Stachel hat das Kassen, oder heißt das. Mega geil, kleine Bude, super traditionell, da haben wir super Sommelier dort gehabt und mega gut gegessen, geile Weinkarten, also wenn es mal in Würzburg seid, Weinhaus Stachel kann ich wirklich empfehlen. Ich habe jetzt gesagt, dass die jungen Leute stehen draußen, die Frage ist, hat das gute Essen gehabt, Quality Time mit seinen Freund haben und nicht jetzt in so einer mega gehypten Location, dass du fotografieren kannst, hat das ein bisschen an Stellenwert verloren? Oder ist die Wertschätzung nicht da fürs gute Essen ausgeben?
Du bist
oder für was, sagen wir so, jetzt muss ich nicht mehr sagen, für was geben die jungen Leute, also wie? Für was geben die jungen Leute wirklich das Geld aus? Also das ich hab's immer gern fürs Fressen und Saufen ausgeben, aber das.
Ja, stimmt, aber vielleicht ist das für die, also ich glaube, dieses Thema Qualitätsbewusstsein gibt es nach wie vor, aber die Definition, was für jemanden Qualität ist, geht weg vom Produkt.
Meinst du die Wertschätzung auf gewisse Dinge?
Der eine hat's. Nein, das rundherum. Also ich glaube, dass das Produkt eben unwichtiger wird und das rundherum eben wichtiger.
Also die Marken wichtiger wie das Produkt?
Ja, genau. Die Marken, das Auftreten, das öffentliche Bild, das die Marken, mit der man sich identifiziert oder nicht.
Weißt, also ich glaube, das ganze rundherum. In der Konsumgesellschaft rutschen wir mal rein. Also Konsum heißt für mich was kaufen, was du nicht brauchst, und die Marken bringen es gerade um.
Ja, aber schau, du sagst, gut essen gehen, Service muss passen, Essen muss passen. Sommelier war gut, Transecco war gut, uns hätten auf der Karten. Aber ich glaube, dass das für die Leute, was das ist, wie man so alte Datteln, wie wenn der Waldorf und der Städtler in der Muppet-Show sitzen und über das reden, was die Jungen da unten am Floor machen, während sie sich ein Tool-Konzert anhören. Aber ich glaube, keine Ahnung, ich weiß nicht. Mir kommt vor, also sagen wir es so, wenn man sich das anschaut, was draußen passiert, dann kann es nur so sein. Das heißt, ich glaube, das Produkt an sich kriegt über weniger Stellenwert. Und ich glaube, das ganze Bramburi rundherum wird öbel stärker. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das Ganze?
Ja, oder ist die Gesellschaft, was jetzt nach uns kommt, also die Generation, was ist Z oder Y oder wie soll ich heißen, oder sind die so, dass...
Generation sagen, Schneeflocke.
War das nicht mir schon?
Snowflake. Nein,
dass die Leute sagen, okay, Gemeinschaft ist gut, ich habe mit meinen Leuten Schau zusammen, aber ich mache es woanders wie in der Gastronomie. Weil für mich ist Gastronomie ein Treffpunkt, ein Mittelpunkt für Gesellschaft, wo verschiedene Meinungen aufgehen, wo man politisieren kann, wo man zusammensitzt wieder auf den Tisch, wo man zwangsweise sogar andere Leute kennenlernt, weil es mit ihnen beieinander sitzt. Weißt du, das ist ja daheim nicht, Stammtischmäßig.
Du meinst Stammtisch 2.0 oder eigentlich 4.0, aber ja.
Im Stammtisch wird diskutiert, philosophiert, wird gestritten, da wird kachet, da wird
Quartenspiel,
da wird gesoffen, wird hingespielt, weißt
du. Aber es ist nicht mehr, weil der Stammtisch ist tot, meiner Meinung nach. Es tut mir leid, aber ich glaube, die Institution war genial, wie nur die Kommunikationsmedien einfach nicht da waren. Weißt, die Generation vor uns, mein Vater war der Stammtisch-Kaiser, ja, weil da hat er seine Schmäh erzählen können, seine Biersaufen, und hat praktisch den Damm verlassen können, der sich in der Hocken oder sonst was irgendwie vielleicht aufgestaut hat, wobei.
So typisch Sonntag nach der Kirchen. Hat es ja auch viel gegeben, also nach der Kirchen einfach hingegangen, reingezwickt, bis heimgekommen mit 4, 5 Bier und, ja.
Genau, und gutes. Aber ich glaube, der Stammtisch ist leider tot. Aber ich war am Wochenende mit meinem Buben in der Steiermark in einem wirklich, wirklich hervorragenden Wirtshaus. Also,
ich war jetzt ja bei den Classics
unten. Ja, wir waren bei den Red Bull Classics und unser Hotelchefin hat gesagt, du, wenn du da ein paar hundert Meter runterschaut, da ist K&K Wirtshaus. Haben wir gedacht, okay, K&K Wirtshaus, das wird wahrscheinlich irgendein Ruhrswenden sein, aber es war mega geil, also voll schön gemacht innen, aber mit viel Liebe zum Detail kommt jetzt der Preis wieder. Ein Kalbschnitzel um, weiß ich nicht, 28,50. Weißt, Und mit allem drum und dran, am Abend ein bisschen was zwickt und nur ein, zwei Getränke und dann bist du halt fast ein Hunni los, gell? Das ist halt,
So. Aber die Frage ist das, wenn du jetzt sagst, ein Hunni los, es ist ja Geld, über brauchen wir überhaupt nicht reden, aber ich habe das in einer Folgen schon mal gesagt und du kennst genau meine Meinung, in Österreich war das Essen und das Trinken schon immer zu billig.
Billig, ja, das stimmt schon.
Die Leute haben nicht das verlangt, was verlangen hätten müssen, dass wirklich was überbleibt, dass, was der
Frieden hast. Jetzt fällt es auf.
Weil es einfach einen Sprung gemacht hat in Gewalt.
Genau.
Weißt du, früher haben die Kohle verdient durch Leute, durch die Aushilfen, keine Abgaben zahlen, durch Schwarz machen und das kann jetzt hin und weg der Sache sein. Und jetzt verlangen sie mehr, natürlich geschuldet, das ist ja, eine Weiterentwicklung von Inflation. Dann die Personalkosten sind gestiegen, glaube ich, das ist ja Vorschreibung, 9,7%, ist eh klar. Und dann ein paar Wirten, wo wir jetzt erst da gesagt haben, was du schon angesprochen hast, für Mineralzitronen 6,30, da geht mir...
Da geht die dir nicht zu.
Ich mein, da geht mir die Fantasie aus, aber jetzt ist der Sprung so groß und die Leute, ist natürlich die Inflation, das sind 10%, teilweise bei Wirten gibt es 20% mehr Steigerung. Und das, der Sprung ist für die Leute einfach zu groß.
Ich muss da ehrlich sagen, den K&K-Wirten sozusagen in Schutz zu nehmen. Das Essen war voll gut. Der Service war voll gut. Es war ein schöner Herge. Es hat uns an nichts gefällt und ich habe das gern ausgegeben.
Aber da muss
aber
passen.
Wenn das jetzt nicht zusammengegangen war und wenn das nicht ein nettes Lokal gewesen war, wo man ein bisschen Liebe zum Detail, die übrigens am Stammtisch ist tatsächlich der Chef gesessen, habe ich sehr lustig gefunden, und da sind tatsächlich die Lokalpatronen reingekommen und haben sie dann über einer dazu gesetzt. Also es gibt den Stammtisch offensichtlich am Lounge auch noch, aber da reden wir von wirklich, da waren wir in irgendwo. Und dann war das andere Extrem, und heute war ich zufällig mit einer Kollegin essen, beim Asiaten, eigentlich ziemlich neu. Und der Hund war das diametrale Gegenteil, oder? Da haben wir zu zweit 33 Euro gezahlt, mit Trinken. Mit Vorspeis, habe ich gesagt, das ist mir fast zu blöd. Also, das sag ich, und dann Fuffi essen zu zweit, das geht nicht.
Ja, das ist aber dann, ist die Frage, wie
bringen die das? Wie geht das? Ja, genau.
So. Aber ich meine,
eins
weiß ich sicher auch, dass wir in der typischen österreichischen Gastronomie sicher mehr an Alkohol konsumieren, also Bier und eine gute Flasche Wein. Und bei einem Ethnolokal bin ich meistens so, da trinke ich ein Bier und irgendein Saftel, irgendein Solo-Zitronen oder sowas. Da konsumiere ich gar nicht so viel Getränkebegleitung dazu. Außer zum Beispiel Royal Bombay Palace in Linz, muss ich auch mal erwähnen. Der Inder, der hat da Weinkarten, voll geil. Also da trinkt man auch sowas gerne. Aber der bietet es auch an. Wenn du das anbietest, geht es auch das Ganze.
Ja, natürlich.
Und das zurückzukommen, weil beim Chinesen trinke ich vielleicht wahrscheinlich ein Bier, aber da trinke ich gerne eine Flasche Wein dazu, die was auch viel Geld ausmacht. Und da wird es auch schon wieder billiger bei dem ganzen Zeug. Also die Art und Weise, wie du jetzt auf ein Lokal hingehst oder was für eine Wartungsordnung du hast, ist sicher anders wie bei einem Inder, also wie wenn du in ein gut gepflegtes Landgasthaus gehst.
Aber das war trotzdem auch zum Segen super lokal, aber es war trotzdem noch halb voll.
Ja.
So. Also, und da haben wir dann schon noch, das war, was der, und da war es aber, wir waren Samstagabend dort, das ist eigentlich High Noon, würde ich sagen, ja. Und trotzdem war nur halb voll. Aber das Lokal war spitze und das war offensichtlich auch in der Gegend bekannt, dass das spitze ist. Und selbst das ist nur halb voll. Am Samstagabend, wo in der Gegend es brummt hat, weil 100.000 Leute waren. Also, und das ist
also war das in der Nähe vom...
Das war 10 Minuten vom Ringweg. Also das heißt, was der alle Hotels voll, alles bumm voll und trotzdem... Also, du hast ja gesehen, die Leute, die da drinnen gesessen sind, das waren die Leute, die am Ring waren. Also... Und das ist, sowas macht man schon ein wenig.
Glaubst du, dass das was mit dem Preis oder mit der Kategorisierung Landgasthaus hat? Glaubst du, dass jetzt eine Pizzeria mehr angeführt worden war? Naja, gut, Pizzeria ist wirklich
so. Wir sind beim Italiener, also ob es wirklich ein Italiener war, aber es war ein italienisch angehauchtes Lokal, wo draußen ein italienischer Name drauf gestanden ist, sind wir vorbei.
Ivo mit der Pizzeria.
Ja, genau. Und da hat Jeff in ihm gesagt, da geht's vorbei und da geht's zum guten Lokal. Aber Faktum ist, da war es bombvoll drinnen. Und jetzt ist die Frage, entscheidet diese Auswahl, die man jetzt hat, zwischen, ich nenne es jetzt mal österreichisch, italienisch und dann nur das, was halt in der Gegend an anderen Nationalitäten noch gibt, weil dann hast du ja praktisch 5 Auswahlmöglichkeiten und nur eine davon ist Gasthaus. Ich befürchte aufgrund der Diversifizierung dieser ganzen, du nennst das Ethno, ich nenne es einfach verschiedene für Konzepte, ich glaube, dass früher wahrscheinlich 50% Auswahl Gasthaus war und 50% anders und jetzt ist, glaube ich, 20%.
Ich meine, jetzt sehen wir, wir reden schon ein paar Minuten, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wir reden schon ein paar Minuten über das, dass, was für Orten das Lokale gibt und wer warum hingeht.
Ja.
Aber der Grundfrage, wegen dem, was wir heute da sind, ist ja der Preis. Und da war so, der Preis war bei anderen Konzepten, sage ich jetzt mal, der Preis bei anderen Konzepten ist ja günstiger, wenn du voll wirst, sage ich jetzt mal ganz, ganz plakativ gesagt,
wenn
du voll wirst, gibst weniger Geld aus, als wie in einem gut bürgerlichen Gasthaus oder in einem Restaurant, sagen wir es jetzt mal so.
Ja.
Aber das sind wir alle beim Thema.
Aber ich glaube, dass der Preis, so hart es klingt, da wurscht ist in dem konkreten Fall, weil die Leute, die da drinnen gesessen sind, alle nicht gewusst haben, was die Lokale kosten. Weil es ist in Österreich eine Tradition, dass draußen die Karten ist. Es ist ja, oder ja, manchmal schon, manchmal nicht. Aber ich glaube, es ist kein Entscheidungsgrund, ob ich da jetzt einige oder nicht.
Ja, das stimmt. Man früher die Karten, was das auch ist, da hat ja, was der Lokale
gegeben,
die haben einfach 100 Gerichte auf der Karten gehabt und alles günstig. Genau.
Nein, das war genau das Gegenteil. Das war ein Lokal, so wie man es vorstellt. Die haben, glaube ich, gehabt 5 Hauptspeisen aus. Ich glaube, 2 gute vegetarische, vegane Alternativen. Da hast du ja schon gemerkt, okay, da hat sich wer was überlegt. Und ich glaube, also minimal 2 Vorspeisen, 2 Hauptspeisen, aber alles halt gutes Zeug, was der irgendwelche regionalen Fischerl, irgendwelche regionalen, was weiß der Kuckuck was. Also eh super.
Hat man viel gedacht. In Wahrheit brauchst du nicht recht viel mehr. Bei mir im Arbeit, zum Beispiel beim Model, haben wir wirklich eine kleine Hauptspeisenkarten gehabt. Also generell 2 Suppen, immer eine kleine gebundene, dann 2 Hauptspeisen fix, dann haben wir 2 Vorspeisen fix, dann haben wir 6 Hauptspeisen gehabt und 2 fix Desserts oder 3 und dann haben wir halt mit Tageskarten gearbeitet und das haben die Leute gefeiert. Ja, jeder, der was ein bisschen auf Qualität geschaut, der sieht eh, was du richtig gesagt hast, der kommt rein und sagt, die haben eine Idee dahinter.
Ja.
Bei dem Platzen. Sind wir wieder beim Preis. Wir kommen nicht mehr weg von den Orten, wie man das Lokal führen kann oder was für Lokalorten das gängen. Aber der Preis ist für viele der Thema. Und ich muss auch sagen, Gastronomie, die steht halt einfach immer bei den Leuten. Also jeder geht in Gastronomie. Wenn du jetzt einen Tischler sagst, der ist nicht, dann vergleichst, weil du brauchst einmal in deinem Leben oder vielleicht zusammen im Leben eine richtige Tischlerküche. Mhm. Und das, wenn du das in 15 Jahren später kaufst, dann weißt du, das ist einfach viel teurer geworden. Ja. Dann nimmst du die Preissteigerung mit. Und bei einem Wirten stehst du halt immer auf dem Präsentierteller. Wie jeder hingeht, jeder diskutiert, du gehst da hin, wenn du jetzt dreimal in der Woche mag auch sein. Und dann macht er was anderes, dann wirst du halt immer.
Ja, und man erinnert sich halt blöderweise auch, weil man müsste halt ein bisschen mehr saufen, dann kommt man sich weniger erinnern, das war eh gescheiter, weil mein Vater, der Hund, redet immer noch davon, dass Bier 20 Schilling kostet.
Ich weiß auch, was meine ersten Zigaretten gekostet haben.
Bei den Teilen nämlich.
Ja. Bei den Teilen 20 Schilling. Ja. Aber wie ich das lachen, wie ich angefangen habe, zum offiziell natürlich Alkohol konsumieren, ich glaube, da hat
also die halbe 16.
Jetzt habe ich 90 Tage nichts geschaffen, ich habe das eh gesagt. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich 90 Tage nichts geschaffen habe, ich glaube, dass es mit 13 war. Also mit 14 geht es ja das nicht aus. Ja. Nein, aber auf zurückzukommen, halbe 26, Seil 17 oder 19. Das weiß ich noch, wie ich eingestiegen bin in the game.
Ja, ja. Ins Game.
Nein, aber das war ja nur Schilling in echten Geld. Viele Leute rechnen auch noch über den Schilling. Was ich auch denke, das ist die Zeit, ist auch sicher überholt, dass man noch auf eine Währung zurückrechnet, die was jetzt mittlerweile, wie lange ist das aus? 2001 auf 2002? 23 Jahre, glaube ich.
Ja, ich mache es nicht mehr, aber also ich habe es eigentlich versucht, nie zu machen, weil es deprimiert dann nur.
Ja, bringt ja nichts. Außerdem, wenn du die Inflation hast oder Wertsteigerung, dann wird der Schilling auch jetzt auch mehr kosten. Aber das geht ja nicht. Das
ist Bullshit. Aber ich glaube, die große Diskussion ist, selber muss man sich da an der Nase nehmen. Man sitzt sich wohin, wo man vor 10 Jahren schon mal war und denkt sich, Alter, das hat damals einen 10er gekostet und jetzt kostet es 20. Es ist, glaube ich, viel natürlich und viel ist auch nachvollziehbar und eigentlich kann man es auch rechnen, aber man kann sich erinnern. Also eigentlich steckt der große Fehler in unserem Hirn.
Jetzt fällt mir aber selber, was du sagst, Fell in unseren Hirn stecken. Was man für eine Meinung, dass man dazu hat. Das, jetzt gehen wir in die eine und denkst einmal, du hast jetzt einen Spätzl. Oder nein, es gibt den Ort dann bei dir, der ist, hat eine Werkzeugmacherbude oder eine Marketingfirma oder irgendwas und der hackelt viel, das weißt du, und der macht eine gute Arbeit. Der hat Auszeichnungen gekriegt. Und dann fährt der mit einem Porsche Zuber oder mit einem Q7 oder mit einem X5 oder was der Teufel was. Denken sie, die meisten Leute, ja, hat sich eine Arbeit gemacht, hat eine geile Arbeit gemacht und ist halt, ja, der hat eine gute Arbeit gemacht.
Ja, das wäre schön.
Sich ist die Neidgesellschaft sicher in Österreich voll vorhanden, aber
oh, jetzt ja.
Denk einmal um. Wenn du jetzt ein Wirt bist und du fährst mit einem Porsche Zuber oder mit einem X5 oder sowas, da habe ich schon so viele schräge Sachen gehört von Leuten, die sagen, hey, ich trage ihm da nicht einen Reichtum zu. Also ich glaube, dass du in der Gastronomie, wenn du arbeitest, viel mehr drauf, ja, aber die Leute, weil die bringen mir täglich zum Beispiel dreimal in der Woche ein Geld hin. Weil von der Marketingfirma brauchst du vielleicht nie was, weil du irgendwo in der Industrie arbeitest oder weil du ein Tischler bist und du kommst mit der Marketingfirma nicht in Kontakt. Und du denkst ja, das ist eine andere Sparte. Aber zum Wirt gehst du zum Beispiel dreimal in der Woche, da kauft sie einen Ferrari und so und was der und fährt mit dem Preis auf. Das ist psychologisch für die Leute, das kriegen sie nicht hin.
Also die Neidgesellschaft, also ich frage für einen Freund, die kenne ich deswegen, weil es kommt immer darauf an, mit was für einem Auto man bei welchem Kunden vorfährt. Mittlerweile muss ich da ganz ehrlich sagen, bin ich draufgekommen, das ist auch leider nur ein fehlendes Selbstbewusstsein, weil...
Gedankensätze, die falschen.
Nein, ich meine, wie gesagt, der letzte Kunde, oder eigentlich hat mir jeder Kunde schon mal gesagt, hey, wenn du so ein Auto fährst, dann zahlen wir offensichtlich zu viel. Dann sage ich immer, nein, erstens bin ich clever beim Auto kaufen und zweitens fahre ich das Auto so lang, dass die Grenzkosten und Gesamtkosten so gut ausgeglittert sind, dass das
funktioniert. Ich wollte schon wieder sagen, dein Auto ist ja schon wieder in die Jahre gekommen eigentlich.
Ich ist ja die Kraxen. Aber mir taugt er halt. Auf jeden Fall, und Faktum ist, mir hat gestern wieder mal angesudert. Ich meine, der hat das jetzt 8 Jahre halt. Dann sagt er, ja, ich zahle offensichtlich zu viel. Aber am Ende des Tages
lacht man dann immer noch. Das sind so Österreicher Sprüche. Weißt du, einfach immer Blutdeppert melden, fahr mal vorher ein bisschen. Aber schau mal, es ist immer ein kleiner Wink mit dem Zusammenfall.
Immer wegen den Ganzen.
Aber trotzdem, das, wenn es
sich
denkt, darf er es nicht sagen.
Ja, natürlich denkt das ist. Aber das ist halt einfach ein bisschen, ich hätte es auch gern, aber ich weiß, dass ich es nicht darf, weil es mich sonst alle am Kicker haben. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr ganz so.
Mir kommt es scharf vor, wenn es in der Gastronomie,
Ja, stimmt, in der Gastronomie ist blöd. Weißt du warum? Weil du bist ja das Zentrum der Gesellschaft. In dem Grätzl, wo du bist. Das bist du ja als Wirt. Egal, ob du jetzt ein Italiener-Lokal hast oder ein Wirtshaus oder wurscht was. Am Ende des Tages, jeder kennt dich. Ob wirklich kennen oder zumindest wissen, dass die gibt oder schon mal dort.
Weil du feindlich
bist. Jeder bietet sich eine Meinung, obwohl er eigentlich meistens ja gar keine Ahnung hat, wer du wirklich bist.
Ja, aber der Marketing-Chef, Firmenbesitzer, der von 300 Leuten hat zum Beispiel, der 2 Leute hat angestellt und der einfach ein bisschen mehr
Marge hat. Aber der ist nicht so exponiert.
Ja, aber der kennt zum Beispiel jeder einen Ort.
Warum? Nein, der ist nicht so exponiert. Aber
Andi, ich sag das Mindset, der Gedankengang, wenn ein Wirt das kauft und ein anderer Inhaber von einer Firma das kauft, dann hat vielleicht weniger Leute sogar und da bleibt einfach mal Arsch über. Bei dem anderen denken sie sich, ja, der wird schon irgendwas gemacht haben, die wird das gar nicht so in Pranger gestellt. Aber beim Wirten, da sagen es wirklich, die Leute sagen, und das habe ich so oft gehört, hey, den trage ich doch nicht mehr Geld zu, wird es teurer geworden, ich muss das den Bursche leisten können. Weißt du, die anderen Preissätze, die anderen Preissätze zum Beispiel von einem Stundenlohn von einem Mitarbeiter von einer anderen Firma, die haben sie im Kopf. Und der jetzt 140 kostet oder 160, wenn er aufgefährt.
Ja, das stimmt.
Die haben keinen Berührungspunkt. Und als Wirt bist du einfach immer mit deinen Preisen vor der Front plakativ. Ja. Und wenn du dann jetzt wie jetzt auffährst immer wieder, weil du teilweise gezwungen bist und teilweise, muss ich auch sagen, haben es einige schamlos ausgenutzt, sind mit der Leistung zurückgefahren und sind mit dem Preis aufgegangen. Also da stehe ich auch überhaupt nicht dahinter sowas. Und das geht auch hinterfragt. Weißt?
Da
musst du auch kritisch sein. Weil Preis-Leistung ist es scheißegal, ob du jetzt ein Produkt kaufst oder Dienstleistung. Preis-Leistung muss stimmen.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, diese Neidnummer wegen Auto und so, ich meine, ich weiß nicht, warum wir alle aufs Auto so geil sind und ich weiß nicht, warum das eine Statusnummer ist. Es gibt Länder, da ist das so blunzene. Ich bin in Holland, da haben wir jetzt alles studiert und die haben.
Sagt der Bursche.
Ja, aber da kann. Aber ich hätte auch Raul, also so war es nicht.
Du hättest da eine Halle.
aber Faktum ist, das, ich sehe das ja nicht, dass mir so das wurscht. Ich persönlich habe ganz andere Kaufmotive, Sicherheit und so weiter. Das wird jeder. Außerdem, das ist ja doch jeden seine persönliche Einstellung. Ist doch wurscht. Dass das für wen anderen ein Thema ist. Man sollte lieber vor seinen eigenen Haustier kehren, bevor man irgendwo zum Sudern über wen anderen anfängt. Apropos, wenn ich mich schon mal jetzt ein wenig aufrege, ja, heute habe ich nämlich was zum Aufregen, nämlich auch.
Bitte sehr.
Das muss ich leider öffentlich machen, weil das einfach so am Arsch gegangen ist. Wir haben eine super Kundschaft, die uns ermöglicht hat, letzte Woche eine Großveranstaltung im Kongresszentrum in Gmunden den Aperitif zu machen. Hat mich sehr geehrt gefühlt, weil das war so eine große Feier mit 1200 Leuten im Krankenhaussektor. War eine super geile Feier. Und ich sage jetzt einmal so, der Kunde hat gesagt, das ist der Aperitif, und der Ketterer, dem hat das einfach nicht interessiert. Der hat das einfach gemeint, ja, machen wir ein bisschen mit und ja.
War es in Augsburg mit dem Ketterer oder was?
Ja, naja, eigentlich schon. Aber die haben halt praktisch gedacht, ja, was der Kunde sagt, ist uns nicht so wichtig. Und ich war nur deswegen sauer, weil eigentlich der Kunde mir gesagt hat, passt was denn, wir machen das und das und so. Und was sie dann gemacht haben, dann haben sie sich hingestellt mit 500 AF-Getränke und 500 Spritzer und nix Aperitif. Dann kommen die Leute her und stehen alle da und sagen, wo ist mein Transecco? Weil das war ja so ausgemacht und das war ja so kommuniziert. Und
ja, dann sind sie geschwimmert worden. Die Gretchenfrage ist das, wie du schon sagst, hat das der Kunde gekauft und der Ketterer hat nichts gekriegt davon oder hat der Ketterer was gekriegt davon?
Weil dann
was
der Ketterer Stoppelgeld. Natürlich der Ketterer Stoppelgeld kriegt sogar richtig gut. Für die gesamte Menge sogar, egal wie viel das ausschenkt.
Was der, wenn ich mir das denkt, wenn ich als Gastgeber, wir haben oft Fessel gehabt, wo die einen eigenen Wintersekt mitgenommen haben. Dann haben wir nichts geschlagen und gesagt, das hast also dann
wieder was anderes. Aber so. Nein, Stoppelgeld für die volle Maut. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich muss sagen, das war einfach auf Krampf zum sagen, du, uns taugt das nicht oder wir wollen das nicht, wir haben das nicht entschieden und was der Kunde macht und unterm Abend fangen wir sowieso nicht zum Streiten an, jetzt habe ich das selber in den Tank genommen. Aber ich habe mich nur wahnsinnig geärgert, dass man unter Oberösterreichern eigentlich, dass man da so geschnitten wird. Und das hat mich sehr geärgert, weil das hätte man alles viel besser machen können und zum Schluss ist dann eh so gelaufen, wie es geplant war. Also sie sind dann schwimmert worden und haben die Leute dann zu hunderterweise durchgestanden und wollten einer Getränk haben, natürlich war nichts aufgemacht, nichts ausgeschenkt, das war einfach nichts. Es war einfach logistisch nicht so gemacht. Und dann sind sie mit 500 Spritzern angestanden, die keiner gesoffen hat.
Weißt? Also bleibt das im Endeffekt ein Kolibri, ja. Am Ende des Tages geht es darum, dass man, wenn man einen Aufwand macht, dass man
ja, am Ende des Tages und allem, mitnimmt. Und dass man sie nicht über den Kunden hinwegsetzt, weil der Endkunde hat eigentlich gesagt, so machen wir das. Und der Ketterer hat gesagt, ja, da links rein, rechts raus, was der ist. Hat mich wahnsinnig geärgert. Mhm. Ich tue mir jetzt richtig schwer, dass ich nicht sage, wer es ist, aber weil es mich echt geärgert hat. Also.
Wir haben gesagt, immer Lob, keine Kritik.
Nein, das geht nicht. Das geht leider nicht ganz.
Ohne Namen.
Ja, habe ich nichts gesagt.
Ja, darum, sag ich.
Jetzt weiß man echt, was da ausgerutscht ist.
Naja, das ist auch schon
auf der Lippen. Also, kleiner Tipp, wenn man sich mit einem Ketterer was ausmacht, richtig ausmachen, verschriftlichen und sagen, so und so passiert das, weil dann kannst du mal einen Einlauf verpassen.
Boah, das ist auch, wir haben ja oft Hochzeiten gehabt oder auch selber Caterings gemacht oder ich habe dann selber bei einer Catering-Firma als Serviceleiter immer gearbeitet und alles, was zwischen dir und Angel ausgemacht worden ist. Und jetzt muss ich auch mal in die andere Richtung schlagen. Also Frauen sind viel ärger wie Haberer, wenn es eine Ausmachung geht, gerade bei Hochzeiten, weil da geht es ja
weiter.
Die sind so unentspannt, aber so unentspannt.
Geh. Ja, die.
Und das ist, da sage ich auch, lieber alles verschreiben. Also verschriftlichen. Und das haben wir natürlich auch nie gemacht.
Ja.
Und die sind dann relativ unentspannt, die Mädels. Ja, aber sowas ist sogar. Unterm Strich sollte sowas nicht passieren, ist ja klar, weil es einfach scheiße ist. Wenn du über was gestreht hast, dann sollte das Handschuhqualität, gibt es das noch, könnte man auch mal ein eigenes Leben dazu machen.
Ja, und Ego, weißt du, dass man sein eigenes Ego nicht ein bisschen zurückstellen kann, das hat mich ein bisschen geärgert.
Ja, du bist der große Säger, ja, das stimmt. Achso, du warst verwandelt.
Danke, das ist lieb von dir.
Hey, das ist ja mit, das haben wir, das haben, ich weiß, das berührt dich voll, aber das haben wir alle bei das, beim Preis, wo man was ausredet. Wenn du jetzt eine Veranstaltung machst, zum Beispiel, du bist jetzt, du bist, weiß nicht, wie bist du Mitarbeiter? 20? 18?
18, ja.
Insofern. 18. Und du gehst jetzt irgendwo hin und darfst du das, was du jetzt in der Gasthaus gehst und sagst, ich möchte ein Drei-Gänge-Menü, dass du mir einen Preis fälschst?
Nein, sicher nicht.
Ja, na, da sicher gibt's nicht. Andi, da gibt es so viele Leute, wo du um 1 Euro beim Schnitzel mal drum reiten kannst. Weißt du, das ist auch wieder ein Thema in der Gastronomie, wo sie vielleicht sagen, da probiere ich auch noch das zum Ausquetschen. Weil sie sagen, die verdienen nicht genug.
Wirklich, wir machen das, also wenn wir im Team wo essen gehen, dann machen wir es eigentlich immer so, dass man eigentlich mehr oder weniger, wie soll man das sagen, entweder man sucht sich von Haus aus halt nur, weiß ich nicht, 5 Speisen aus, die halt einfach für den Rahmen passen, aber da diskutiere ich nicht, was kosten, sondern nur, dass es halt ein eingeschränktes Sortiment ist, damit die auch mit dem Kochen irgendwie gescheit zusammenkommen. Ja. Wenn man da à la carte.
Das
geht nicht. Ja. Ja. Aber habe ich noch nie. Wir haben eher über das Problem, dass wir eben schauen, dass wir über die Mindestkonsumation drüber kommen, weil meistens. Nein, weil eins ist schon fix.
Bist du schon so ein Schwachschwaber geworden?
Also wir haben letztes Mal, wie wir beim Paul waren in Linz, haben wir wirklich ein bisschen das Thema gehabt, dass wir im Blue Room gehabt haben oben. Das ist ein voll nettes.
Ist das eine neue Umgangssprache für ein Darkroom? Weil du hast ja normalerweise nur ein Darkroom gebucht. Im Blue Room.
Wir müssen näher auf Red Room umtaufen, aber auf jeden Fall in dem Room da oben, und da musst du halt eine Mindestkonsumation machen, und in Wahrheit haben wir es nur geschafft, dass wir überhaupt auf die Kohle kommen, weil du musst sehen, meine Kolleginnen sind schlank, schauen gut aus und essen halt echt wenig. Also da kommst du auch, also 5 gegen
also, das ist eine Herausforderung. Stößt du nur Leute, die was anders ausschauen wie du, das Gegenteil.
Ja, ja, genau.
Schlank, gut ausschauen und essen wenig.
Und nein, aber auf jeden Fall, letztes Mal haben wir es nur geschafft, indem dass wir dann eine gescheite Flasche Rotwein aufgerissen haben, weil das, sonst hätten wir es wieder nicht zusammengebracht. Übrigens, Patronage 2008, Magnum.
Ja, dafür, du hast da etwas
genommen. Ja, aber er hat gesagt, der hat eine da und die will weiter haben, und habe ich gesagt, ich I'm here to serve. Also wir helfen ihm.
Hey, wenn ich bei dir geringfügig arbeite, werde ich auch mitgenommen zu solchen
Veranstaltungen. Ich habe schon 1,5 geringfügige, mehr darf man ja nicht steuern, schon in das Day.
Ja, vielleicht brauchst du dann so eine Belustigung für ein paar Stunden.
Du meinst ein Kasperl.
Was ist mit dir?
Jupp.
Nein, der war immer so im klassischen Subtext reinkommt.
Ah, das Subtext. sollen wir da so eine kleine Glasbox oder so ein Glas Duschen reinstellen mitten ins Büro, wo du dann vor meinen Kollegen dann einfach
Frischfleisch zwischen den Mädels. Das Frischfleisch zwischen den Mädels.
Ja, das wäre was.
Ich könnte ja sagen, ich bin jetzt Frau. War ja auch möglich.
Stimmt.
Da hätte ich vielleicht auch Weitrennen hätte ich keine Chance. Also im.
Nein. Vielleicht Weibbronzen, aber sonst.
Ja, das muss sein.
Ja, genau.
In der Früher war ich dann ein Guter, was der in der Hauptschule an sich, das macht jeder, oder das einmal probiert, wie weiter kann. Aber jetzt haben wir nichts gemacht. Das ist mit Keksel den Spaß, dann habe ich. Das
habe Keksel
wichst nicht. Das kenne ich
nicht davon. Ich wollte gerade sagen. Nein. Viel drüber, ich glaube, es ist der größte Mythos der Welt. Alle reden davon, noch nie wer ausprobiert.
Ich glaube, das ist irgendein Film, ist es einmal passiert. Oder haben sie es einmal einfach blöderweise gemacht? Aber ich kenne auch wirklich keinen, der was das gemacht hat. Einer von scheiß Film.
Ja, aber auf jeden Fall der Mythos lebt.
Genau, das haben wir wieder beim Wert. Ist das dann wert, dass du essen musst?
aber was ich zum Beispiel schon sage, und da kommen wir wieder zurück auf Kohle und so, ich glaube, also was mich persönlich jetzt, oder wo ich sage, das ist für mich irgendwie stimmig, ist, ich glaube, es muss ein Mix sein aus dem, was sie in der, nehmen wir es einmal, in der Kategorie, in der ich mich bewege, sein aus. Ich meine, es gibt ja in jeder Kategorie, sagen wir mal, ein paar andere auch, ein paar Mitbewerber, die man sich anschauen kann. Und ich glaube, in der Gastro ist es ja gar nicht so, dass die Leute alle so extrem, wie soll man das sagen, handig gegenüber sind. Viel verstehen sie sogar ganz gut. Und wenn man so ein bisschen einen Konsens findet und sagt, okay, Apero ist mir irgendwo dort, Bier ist mir irgendwo da, Vorspeisen ist mir irgendwo dort, dass man sich, sagen wir mal, irgendwo in einer Bandbreite bewegt, die man akzeptieren kann. Ich glaube, es muss akzeptabel sein. Es darf auf gar keinen Fall billig sein und es darf auf gar keinen Fall teuer sein.
Nein, es muss auch stimmig sein. Das ganze Konzept, was du hingehst, soll auch stimmig sein, halbwegs. Also nicht halbwegs, das soll stimmig sein. Weil ich denke mir, die guten Lokale von Mittwoch bis Samstag, wenn die offen haben, kriegst du fast keinen Platz. Und was machen die?
Stimmt.
Es gibt Hitner, wo du reingehst, denke mal, da stehen ein Sessel und Tisch drin, da ist der Wirt super lässig, macht da super gute Küche. Du, jeder ist top im Service drauf, macht eine lässige Empfehlung, haben keine große Weinkarte und ist trotzdem immer voll.
Ja,
die aber ich bringen glaub, das ich glaub, zusammen, dass das Gesamtkonzept passt und da ist dann der Preis halt wieder ein bisschen relativ, sage ich jetzt mal.
Ja. Glaubst du, dass man beim Thema Wein, Schaumwein, Sprudel, Wurst, dass man da ein bisschen, wie soll man das sagen, mehr Spazi hat als wird, dass man im Getränkebereich sich eigentlich vielleicht ein bisschen leichter tut, flexibler ist wie beim Essen?
Es kommt natürlich auf die Kalkulation drauf an, weil, sage ich jetzt einmal, ganz klassisch, früher war es ja...
Wie habt ihr kalkuliert?
Das Essen, muss ich wirklich ehrlich sagen, hat der Roland am meisten kalkuliert. Da haben wir...
Nein, aber beim Trinken jetzt.
Beim Trinken
ist für mich ein bisschen...
Also beim Essen würde ich auch sagen, haben wir auch zu wenig kalkuliert, da waren wir auch falsch dabei, also da haben wir uns auch nicht wirklich so auf das... auf uns vertraut, auf unsere Qualität vertraut, wo wir essen können, sagen wir mal, es ist nicht. Ja. Beim Trinken ist es so, wir haben einen fixen Aufschlag für den Wein gehabt. Das war der Mehrwertsteuer plus eine gewisse Prozentzahl plus 8 Euro.
Das heißt, jetzt ich konkret, glaub, haben sagen wir mal, wenn ein Wein einen 10er im Einkauf kostet?
Ja, plus 20%, sind wir bei 12. Plus 45%, glaube ich, dann Aufschlag generell. Also
das hat dann 17.
Immer mehr kostet. Also und dann ein Fixaufschlag pro Flaschen von 8 Euro.
Also 17 plus 8, also 25.
Waren dann 25 Euro. Mhm. Und umso teurer die Flasche Wein geworden ist, umso weniger nimmt er im Verhältnis der Rohaufschlag, also die 8 Euro, der Fixaufschlag zu. Mhm. Und somit war es eigentlich, die guten Flaschen, also die, was ein bisschen was gekostet haben, waren im Verhältnis wirklich super kalkuliert. Sie sind auch viel aufgegangen, weißt du? Also sonst kommen, ich habe zur Spitzenzeit habe ich 327 Positionen gehabt.
Bist du mal.
Und das war ein Faible von mir. Und dann ist ja wieder mal, da kommen die Leute, da reden sie auch drüber. Und das ist auch ein bisschen wie ein Marketing für dich, dass du was anbietest, was ein anderer nicht macht. Ja. Und wir kennen sie, du das super gern grün, ihr kocht super gut daheim und habt super geile Produkte zum Saufen daheim. Ich koche auch extrem gern daheim und wenn ich wo hingehe und ich sehe ein Produkt oder ich kriege ein Produkt auf meinen Teller auf, wo ich weiß, das mache ich ganz schnell besser, dann bin ich angefressen. Da brauche ich nicht fortgehen. Die Leute wollen was erleben. Ich meine, muss man auch vielleicht dazu sagen, was vielleicht sind die Leute durch Kochshows schon so weit oder durch die Social Media, durch die Verbreitung, wo sind Köller-Gastl-Festeln. Es gibt Leute, die kennen so viel Weingüter und die kennen sich so gut aus mit Wein, wo ich mir denke, boah, da muss ein Gastronom mal nachkommen. Weißt, die Informationsfluss ist auch schon so extrem schnell. Und wenn du da nicht wieder einen Schritt voraus bist und der Gast sagt, hey, ich weiß eigentlich viel mehr wie du, aber du verlangst das Geld, also muss ich als Gastronom schauen, dass ich einfach über mein Gebiet alles weiß und da darf man keiner was reinreden. Und plus, ich muss den Leuten wieder einen Zuckerl draufgeben, dass sie sagen, hey, boah, da habe ich nicht gewusst, geil, der weiß was, der kennt sich aus. Und da bin ich auch gern bereit, dass ich was zahle, weil ich was lerne, weil ich was erlebe. Mhm. Und was ist Gastronomie? Ist ein Erlebnis. Aussehen, mit anderen Leuten was erleben.
Mhm. Aber glaubst du, dass der Faktor Getränke im Vergleich zum Essen wichtiger geworden ist oder schon immer wichtig war oder im Vergleich, wie siehst du das?
Wichtiger geworden, definitiv wichtiger geworden.
Ja.
Also das heißt, war die Getränkeauswahl in einem Gasthaus viel kleiner, als es jetzt ist.
Also das heißt,
als Kind, was hast du denn getrunken? Ein Saftel, Bier und wenn ein Wein, dann war es ein Spritzer oder irgendein. Da haben sie zwei offene Weine
Kaiser,
gehabt.
Ein schöner Kaiserspritzer, wo du dann gar nichts mehr merkst.
Ja, ist auch gut. Mhm. Ist ja auch Kaiserspritzer, Klassiker. Aber was hast du, was hast du für Getränke aus? Weil hättest Aperitif, hättest Wein, hättest ein paar Craft-Biere,
Tequila,
Whisky, Traunsecco.
Was glaubst du, Alter?
Wollte ich gerade sagen.
Dann aber weißt du, warum ich auf die Frage aus? Weil die Diskussion habe ich auch schon öfter gehabt am Ende des Tages. Ich glaube, wenn die Kalkulation bei den Getränken stimmig ist und das irgendwie in einem Rahmen bewegt, wo man sagt, okay, ich nehme jetzt ein Beispiel, also eine Flasche kostet jetzt irgendwo zwischen 30 und 35 Euro beim Gast. Ich meine, ich kenne Lokale, die unsere Sachen verkaufen um 50 Euro.
Ja.
Und geht auch. Es ist, glaube ich, einfach nur die Frage, wo und welche Zielgruppen, welcher Service und so weiter.
Was für Ort von Lokal das ist?
Ja, genau. Nein, in dem Fall natürlich irgendwelche traditionellen Gangbang-Hitten und also richtig ein schönes Laufhaus.
Hey, hast du eigentlich Puffs ausgekannt?
Schon was.
Ha? Hast du dich Puffs ausgekannt?
Ich mache jetzt wieder Piccolos. Ich mache jetzt wieder mein Puff-Piccolo, wie ich nenne. Weil da kann man ja richtig.
Aber das habe ich auch nachgedacht, weil man denkt, weißt du, im Puff war es ja früher so, wo wir als junge Leute hingefahren sind.
Ja.
Was so, hat der Seil 6 Euro gekostet, oder 7 Euro, oder 8 Euro. Und das heißt, hingefahren mit dem Sauger, natürlich schon, nüchtern hingefahren, ist eh klar. Und von den zwei Seilen dann voll fett heimgekommen. Also, war aber immer lustig, wenn man irgendwie buffern, du bist hingefahren, dann hast du irgendwann mal ein Laptop gemacht für einen Hammer, der Geburtstag gehabt hat, und das hast du gefeiert. Und da hat der Seil 7 Euro gekostet, und das hast du einfach gezahlt, weil es dort einfach immer so war.
Ja,
und
sowieso.
Dann sind die.
Deswegen mache ich meine Puff-Piccolo wieder.
Ja, und dann ist der Rollbraten dahergekommen. Hm. Der ungarische Rollbraten. da hat es einen Puff gegeben, da war nicht mehr ein Weiber drin. Ich schwöre, das war, die haben wir Söchroller, nicht Rollbraten, die haben Söchroller, was nicht, was aufgeht, wo es dann mitten zwischen den Netz rauskommt.
ich frage nur für einen Freund,
und ich kenne mich nicht aus. Piccolo.
Magst du Piccolo?
Ja, ich habe gesagt, ich auf kein Piccolo.
Apropos Piccolo, wir haben es in Hamburg wirklich einmal geschafft, dass wir sogar für einen antialkoholischen Piccolo 280 Euro gezahlt haben.
Da haben sie die gehen noch ein Konzept vor, jeden Tag steht dann auf.
Richtig.
Und das war so, einfach mit.
Und das war dann noch besser, weil wir das Geld nicht einmal eingestiegen haben. Dann haben sie die Eva dann zum
Banken. Ausblasen müssen dann, oder was?
Haben zwei Sicherheitstypen haben sie zum Bankomaten begleitet, damit sie das Geld auch hebt, damit sie uns auslösen kann.
Aber warst du mit der Eva drin, oder was?
Ja.
Ach so, ich hab gedacht, du warst mit der Maler, das ist noch geiler.
Ja, das war klasse. Ja,
warum hast du den nicht zur Verfügung gestellt? Mund auf, Augen zu. Hast du geopfert für euch eine Haushaltsgeldtaschen? Da hätte einfach wieder Zeit gehabt, dass sie irgendwelche Krallen kauft.
Nein, lieber 280 Euro zahlen. Wirklich.
Ja, das vergisst nicht, oder? Aber das andere hätte ich vielleicht auch nicht vergessen. Muss man auch
sagen. Das hätte vielleicht 10 Stunden beim Psychologen mit sich zwei Teurer geworden.
Naja, jetzt machst du eine Podcast. Was ist,
ist der Unterschied? Ja, das ist auch. Nein, aber das Getränkethema ist, glaube ich, ist ja ein scharfes, weil ich habe mit einem Haufen Gastronomen ja geredet, und er hat gesagt, du, wenn du schaffst, dass du die so wie man früher die Speisenfolge gehabt hat, die Getränkefolge richtig machst, dann kannst du wahrscheinlich mit den Getränken in Summe genauso viel Umsatz oder mehr machen wie mit dem Essen.
Und es bleibt in Wahrheit mehr hängen, es verdirbt da nichts. Es verdirbt da nichts, du brauchst keinen Verzollen
fürs viel aufmachen. Und mehr gar nicht.
Ja. Aber die Frage ist auch wieder, was da jetzt wird. Es wird immer viel weniger gesoffen. Ist auch ein ganz großes Thema. Und da kommt wieder das ins Spiel. Da kommt wieder das ins Spiel, leichte Sachen zum Anbieten, wie deins, wie Traunsecker zum Beispiel. Das passt
weniger Alkohol.
Perfekt ein in die ganze Schiene. Und was ich auch sage, ich habe es, glaube ich, schon in einer Folge gesagt, ich war in Dubai und habe einen alkoholfreien Champagner, haben sie es genannt, einen Schaumwein getrunken aus Frankreich. Und ich muss das sagen, der war wirklich gut. Also kein Champagner,
Aber das war halt wirklich eine gute Alternative. Ja.
Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Scheiße da unten um die, in dem Restaurant, wo wir waren, der Stern gehabt, um die.
Ja, was hat man aus der Bein für so eine Flasche?
Sagst du, das ist da mehr? Das war
ungefähr.
Das war dabei. Ich habe auch nicht gefragt. Aber ich wollte dir ja gerade sagen,
Sag's uns.
Das ist erzählt worden. Ich hab's nicht gewusst. Und das war ja, was ich gerade sagen wollte, ich schätze mal, dass das, Ja, der Kölner hat mir am Arsch greifen dürfen, vielleicht ist es ein bisschen billiger geworden.
Ja, also, das würde ich gerade sagen, du bist eine kleine Luxusschlampe.
Aber ich glaube, das hat sicher um die 70, 80 Euro gekostet. Umgerechnet. Ich bin immer sicher in dem Restaurant. Und stell dir vor, wenn ich eine Flasche Mineral trinke, wenn ich nichts auf, oder eine Cola, das lässt unten auch 15 Euro kosten, dann hast du 20 Euro auf der Uhr und so hast 70 auf der Uhr, wenn du den ganzen Abend sowas dahin trinkst, du hast keinen Rausch. Und das vergessen auch ein paar Gastronomen mit müssen, auch mit der alternativen Speise- und Getränkewahl. Eine Auswahl für uns, können wir wieder neue Leute rausziehen. Weil der Veganer, wie lange ist der nicht essen gegangen in die Gastronomie, weil er nichts gekriegt hat?
Stimmt. Das ist sehr witzig. Ich habe das eigentlich halb ein bisschen eher, weil ich mir 7 Jahre lang auf der Flasche nicht draufgeschrieben, dass wir vegan sind, weil ich es gar nicht gewusst habe. Ich habe gar nicht drauf geacht. Ich glaube, seit 3 oder 4 Jahren schreiben wir es drauf. Und mehr Leute sagen, du, das ist bei einer deswegen ein Thema, weil würde einer dabei sein in einer Gruppe, nur einer.
Das ist nicht vegan, auf die Flaschen ist.
Ja, genau. Bist schon draußen. Und gerade bei so einem Getränk, wo die Leute beieinander sitzen und gemeinsam ja ein bisschen was feiern oder einfach ein bisschen gemeinsam mal einen Schluck trinken, ist blöd, wenn einer nichts trinkt. Oder beziehungsweise, oder einer das einfach nicht trinken kann. Das ist eh schon, best gesagt, blöd genug, wenn ein, zwei Schwangere dabei sind, aber das ist halt dann so. Aber im veganen Bereich ist was anderes und das habe ich witzig gefunden und am Anfang habe ich ein wenig belächelt, ist mittlerweile eher normal. Wir haben es jetzt sogar groß draufgeschrieben, auch für unsere Asien-Geschichte, wo wir nächste Woche ja nach Singapur fliegen. Jetzt haben wir das Thema Bio eigentlich ein bisschen oder Organic ein bisschen eigentlich in den Hintergrund gestellt und mehr eigentlich auf das Thema vegan. Weil sie also uns eigentlich als Tipp gegeben haben, gesagt, du, das Thema ist, das eine ist dort stärker wie das andere. Das merke ich übrigens bei uns auch. Ich habe jetzt mit einigen Winzer eigentlich geredet und hab mir ein paar Weine austauscht bei der letzten gemeinsamen Veranstaltung, und da steht fast nirgends mehr vorn Bio drauf. Obwohl die alle Bio waren, weil hinten sind dann die Logos drauf, hinten sind die Zeichen drauf, aber vorn schreibt es fast keiner mehr drauf und dann war die Diskussion, warum? Und weißt du, was der Punkt war? Die haben gesagt, erstens glauben immer noch viele Leute, Bio heißt experimenteller Scheißtrick, nicht zum Saufen, und irgendwie wild verkehrt, was ja alles nicht stimmt, teuer und wahrscheinlich nächstes Jahr wieder anders. Und also das heißt keine Stabilität. Das Produkt.
Zu dem Thema, genau. Ich habe 2008, kurz einmal einhaken, ich habe 2008 bei, 2007 und 2008 habe ich bei Wein & Co. gearbeitet. In der Bar und da haben sie einen Bioständer gehabt, also wo die Weine dann
mit... Du hast einen Bioständer?
Ich habe einen Bioständer, der ist nämlich nachhaltig. Nein, aber jetzt zurück zu...
Ja, da haben sie einen Bioständer gehabt.
Wo einfach die Weine, die Bio-Weine speziell ausgelobt sind. Und das war so viel Diskussionspotenzial und jetzt wird das auch nach dem Kriterium gekauft oder auch nicht gekauft oder ist manche Leute noch zu wild, aber es ist schon mittlerweile ein Standard und das Veganik gehört auch schon zum Standard dazu.
Ja, genau, aber wie soll man das sagen? Ich glaube, die meisten Winzer wollen sich der Diskussion beziehungsweise auch dieser Unsicherheit gar nicht mehr stellen, weil der große Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio für die Leute, die es vielleicht nicht so genau wissen, ist nicht die, oder sind nicht viele technische Prozedere, die anders sind. Also du darfst genauso mit einer Reinzuchthefe arbeiten, du darfst ganz genauso eine gewisse Dosierung von Sulfiten verwenden. Genau. Nur die Dosierungen sind halt viel geringer und du musst viel genauer aufpassen und du musst halt viel sauberer arbeiten. Aber das hat nichts mit dem Prozedere und mit dem Prozess zu tun. Also du musst einfach nur wenig, also und du darfst nicht so fein füttern. Also es sind schon ein paar, aber das hat nichts mit der Qualität zu tun, sondern es hat nur mit dem Feingefühl, wie man mit Wein umgeht, zu tun, aber sonst gar nichts. Und das ist der große Faktor, du darfst halt viel weniger nur Sulfite verwenden, was für den Konsumenten
gut ist. Gewisse Spritzmittel.
Genau. Und du darfst vor allem keine in der Rohware sozusagen keine definierten oder das heißt definierten kann, also giftstofffrei sein. Das ist ein ziemlich komplexes Thema.
Das wäre auch mal ein Thema.
Also keine Spritzmittel.
Ja, das wäre mal ein Thema für den Podcast. Was ist konventionell? Ja. Was ist Bio? Was ist Demeter? Was sind die ganzen Sachen? Da gibt es ja viele Vereinigungen in Österreich mittlerweile. Was sehr spannend ist, das hat sich ja seit meiner Sommelierprüfung auch extrem geändert. Was die jetzt die Vinea geben, klassisch, mit der Klassifizierung in der Wachau, was für Steinfeder, Federspiel und Smaragd, das kennt man halt. Und jetzt gibt es ganz andere Klassifizierung nach Lagen. Jedes Gebiet mittlerweile hat eine Klassifizierung.
Aber eins ist nicht immer fix. Beim Federspiel, da steht er viel.
Und bei Natursekt, im klassischen Sinne,
Mund auf,
war keine Kategorisierung. Aber das ist ja sehr tagesabhängig, muss man meinen.
Ja.
Den Mannflässerl, die schmeckt mir gleich mal.
Schön gesagt.
Schön.
Bilder im Kopf. Aber das Thema Bio, das Thema Vegan, das Thema Demeter, das Thema Natural und so weiter, das war eher mein eigenes Thema. Das würde mir sogar selber mal, das ist spannend.
Ja.
Weil wir auch gerade erst vor 2 Jahren das ganze Bio-Thema eigentlich durchgemacht haben und die Bio-Zertifizierung gemacht haben. Aber da nehmen wir mal separat, das dauert ein bisschen.
Definitiv, das ist Potenzial.
Eine Geschichte, einen kleinen verbalen Kampfshot müssen wir schon noch machen. Wir haben nur gesagt, heute machen wir nämlich einen Höhepunkt der Woche. Und das machen wir heute einfach Freestyle. Also jeder für sich, weil wir ja beide in Deutschland waren. Machen wir für jeder, was war der Höhepunkt der letzten Woche in Deutschland für dich?
Mit, egal also was. In Deutschland. Nein, nehmen wir mal Deutschland aus. Der Höhepunkt der Woche war für mich.
Höhepunkt der Woche.
Ja, politisieren tun wir nicht. Aber das haben einfach andere Meinung, das weißt du eh ganz genau. Wenn du es anbrachst, jetzt muss ich es auch anbringen, weil für mich sollte einfach jeder sagen können, was er will. Und ich will nicht, für was ich in irgendeine Ecke gestellt werden, was ich überhaupt nicht bin und so plakativ über Leute rede, das was vielleicht nicht sind, weil sie mit der derzeitigen Situation unzufrieden sind. Das
zum Abschluss. Also, dass die Liberalen stark im Vormarsch sind, das finde ich auch gut, ja.
Ja, aber es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt, ich hab's gehört. Jetzt ganz einmal übergreifend sagen.
Nein, aber ja. Hey, wir haben von Deutschland geredet.
Genau, Deutschland. Und muss das jetzt der Höhepunkt in der Woche in Deutschland sein?
Ja, weil du warst messen, du warst draußen, hast du einiges gesehen.
Was hat der Tag? Verkostung gemacht. Was hat man gedacht? Stuttgart hat man gedacht, muss ich auch sagen. Stuttgart ist irgendwie eine gemütliche Stadt, aber teilweise gibt es da Ecken, wenn du mal dort bist, die schon echt abgefuckt aus. Hat mich ein bisschen gewundert. Und war in einem Weingebiet, das ist auch mal gut. Highlight der Woche in Deutschland. Eins oder mehrere?
Eins.
War, muss ich sagen, neben meine Firmen, wo ich verkosten, was ich mit Zeit habe zum Verkosten gekriegt, das war mega geil, war die Motorwelt in München. Muss ich ehrlich sagen.
Geil.
Wenn ich es gar nicht kennt habe, habe ich gar nicht am Radar gehabt und da gehe ich rein und das Geilste war, du machst die Tür auf und es riecht super nach Motor, nach Benzin. Boah, und das ist für mich besser wie Parfüm, oft. Wirklich. Wenn es nach 2 Takte riecht, dann ist ein nachhaltiger Ständerprogramm.
Ja,
und zuerst beim Thema war.
Der Mofa-Burm.
Ja, das ist so geil. Ich war früher mit meinem Großvater, mit meinem Vater, weil es einfach meine Familie komplett Motorradversächt ist, weil ich seitdem in Dänger kann, immer in der Vorderlagerkurven bei jedem MotoGP-Rennen.
Jawohl.
Und da kommen die 80 Kubik-Sauger um und brennen in die Fahrerlagerkurven rein und du riechst dann, wenn sie wieder weg sind, wenn sie auf die Stadt Zügrad aufgehen, kommt der ganze 2-Takter-Schwall in deine Nasen. Alter, wenn das riecht heutzutage, wenn vor mir irgendein so 2-Takter steht, durch das Fenster hundertprozentig, glaube ich. Oder wenn mich einer überholt. Voll geil, weil Gerüche sind Erinnerungen. Alter, das ist so geil. Da fühle ich mich so zurückversetzt in die Zeit.
Ja,
weil ich gerne am Auspuff
rieche. Ja, das wäre mir. Aber da werde ich da einfach dann einmal meinen Gummi riechen lassen, wenn ich damit nicht der Elektrogurken, wenn ich die stehen lasse. Aber das machen wir anders mal.
Ja, genau. Weil bei Elektrogurken lass gar nichts riechen. Also, nein, passt. Dein persönliches Highlight in Deutschland?
Mein persönliches Highlight war in der Tat das Schlenkerle bzw. die Brauerei, weil das war das geilste.
Mit Spegelbier praktisch.
Ja, Wahnsinn. Ich hab gesagt, da brauchst du nichts essen.
Spegelbier.
Ja, da brauchst nichts essen. Wirklich. Hey, ich glaube, da hast du 2-3 so Tüten habe ich, und da oben da ist nichts mehr mit essen. Ach, aber wirklich klasse. Also ich muss sagen, big thumbs up für die Gegend dort habe ich wahnsinnig geil gefunden. Wirklich, wirklich, wirklich cool. Und muss sagen, Bamberg, top. Also war nicht am Radar, war null am Radar, aber mir voll taugt. Natürlich, wir haben sehr gastfreundliche Hosts gehabt, das kommt natürlich auch dazu, aber war ja spitzenmäßig. Und ja, also sehr das cool. War mein Highlight. Sehr, ich würde sagen, cool. Hey, mit dieser Weltsensation lassen wir es für heute stehen.
Du hast dich gut gehalten heute. Durch ja, trotz deiner Verkühlung.
Für mich immer noch ein bisschen speziell, aber.
Ja, das wird aber nie aufhören, Andi.
Das stimmt.
Das kommt, bis zum Holzschachtel wird das so, das Gefühl, die begleiten.
Hey, in diesem Sinne, ist ja gut so. Das ist ja gut lieber so. Herr Stürmer, Bussi aufs Bache. Und hey, wir hören uns. Hey, wir hören liebe uns. Leute, wir hören bleib's uns nächste geil. Woche.
Das bleib's Leben ist geil. Bunt und granatenstark.
Richtig. Geilo. Servus.
Für dich.